Kost.
Biblische Geschichten zum Gustieren.
Mit Christine Hunker
und Hermann Miklas.
Also, die Geschichte, die ich heute erzählen möchte, ist an sich in wenigen Sätzen erzählt. Sie ist relativ kurz, aber es gibt ein paar Details dran, die vielleicht doch interessant sind und die ich gerne ein bisschen beleuchten möchte. Es geht darum, dass Jesus auf seiner letzten Reise sozusagen, also auf seinem Weg nach Jerusalem, wo er ja schließlich hingerichtet werden wird, unter anderem auch durch die Stadt Jericho kommt.
Und das ist die mit den Posaunen.
Das ist die mit den Posaunen. Das war aber 1000 Jahre davor. Das heißt, Jericho ist eine uralte Stadt, eben mehr als 1000 Jahre alt, denn die war vor 1000 Jahren schon eine relativ große und bekannte Stadt. Und gerade die Altstadt ist also berühmt für ihre großartigen Bauwerke und so weiter, so dass man davon ausgehen kann, dass es sogar in der damaligen Zeit einen gewissen Tourismusstrom gegeben hat, um die Altstadt von Jericho zu bewundern. Es hat allerdings, so ähnlich wie das bei uns heute auch öfter der Fall ist, solche alten Städte sind ja nur begrenzt, was das die geografischen Möglichkeiten betrifft. Man hat daneben eine Neustadt gebaut mit moderneren Gebäuden, wo die meisten Leute gewohnt haben. Es gab also die Altstadt von Jericho und die Neustadt und dazwischen war ein kleines Tal gewissermaßen.
Also wenn du jetzt noch sagst, in der Neustadt, da waren dann die Gemeindebauten.
So ungefähr, muss man sich das vorstellen. Ja. Und aller Wahrscheinlichkeit nach hat sich die Szene, um die es jetzt geht, in diesem kleinen Tal dazwischen abgespielt. Ein Weg von der Altstadt in die Neustadt, der immens stark frequentiert gewesen ist, weil eben viele Leute von da nach dort wollten. Und zusätzlich war das die Zeit vor dem Passafest in Jerusalem, wo viele Pilger unterwegs gewesen sind. Also man muss sich vorstellen, das Ganze spielt sich in einem wirklich sehr betriebsamen Gelände ab. Passafest, Pilger, uns ist bekannt im europäischen Kontext, wir wissen, dass Muslime einmal im Leben nach Mekka pilgern sollten.
Ich habe jetzt diese Vorstellung von diesen Menschenmassen, die sich da eng aneinander gedrängt fortbewegen.
Genau. Und damals war es für Juden durchaus en vogue, dass man möglichst einmal im Leben oder auch, wenn es geht, öfter eben zu Basra nach Jerusalem pilgert. Also, wie du sagst, Menschenmassen bewegen sich. Und dort, wo viele Menschenmassen sind, sind natürlich auch viele Bettler. Die erhoffen sich einen großen Gewinn.
Naja, vor allem, weil religiös Wohltätigkeit ja sozusagen als Bonus betrachtet wurde.
So ist es. Konkret geht es um zwei Blinde oder eigentlich sogar hauptsächlich um einen. Und mit Blinden ist es ja noch einmal so eine eigene Sache. Wir können uns das ja einigermaßen vorstellen, wie schwierig ein solches Leben ist. Aber das Sozialsystem war natürlich nicht so ausgeprägt wie heute. Sie waren auf Mildtätigkeit angewiesen.
Ja, sie haben ja keine Arbeitsplätze gehabt.
Sie haben keine Arbeitsplätze gehabt und das Korbflechten, wie es bei uns dann aufgekommen ist, Tätigkeiten, die auch Blinde verrichten können, war damals, soweit ich weiß, noch nicht wirklich.
Oder Telefonist.
Oder Telefonist,
das ja, war diese Stöpselei, das
genau,
war doch
genau, ja.
Oft bei Blinden.
Hat es also nicht gegeben.
Ja.
Ich kann mich erinnern, als wir Kinder waren, haben wir uns manchmal die blöde Frage gestellt und haben zueinander gesagt, du, was ist denn lieber, blind sein oder taub sein? Immer mit offenem Ausgang. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was schlimmer ist, aber blind sein ist schlimm.
Blind sein ist sicher schlimm und ich habe gestern bei der U-Bahn, da kam die U-Bahn daher, und es war eine Fahrschule und auf der Anzeigetafel stand nicht einsteigen und die ist eingefahren in die Station und ein blinder Mann ist auf die U-Bahn zugerannt und es waren ganz viele Leute da und ich habe ihm dann zugerufen von hinten, er war so 10 Meter vor mir, stopp, das ist eine Fahrschule, nicht einsteigen, und er ist dann sofort stehen geblieben.
Zum Glück.
Aber alle anderen haben nicht reagiert und dann ist die weggefahren und die nächste U-Bahn ist gekommen und dann hat er sich nicht mehr getraut und dann habe ich ihm gesagt, jetzt geht's.
Ja, eben. Was allerdings sicher ist, ist, dass Blinde ein ganz besonderes scharfes Gehör entwickeln. Das kann man selber ja auch beobachten, wenn man zeitlang im Dunkeln sitzt. Auf einmal fängt es an, dass man viel schärfer Geräusche wahrnimmt und so weiter. So stelle ich mir vor, auch dieser blinde Mann, von dem wir übrigens sowohl den Namen wissen, Bartimäus, wie auch den Namen des Vaters, das weist darauf hin, dass er schon eine Familie hatte, irgendwie in die er eingebunden war. Aber er hat also zum einen irgendwie mitgekriegt, Jesus sollte vorbeikommen, das wird man sich erzählt haben. Und jetzt sitzt er natürlich da und hört ganz genau, wann er unter den vielen Geräuschen, die sich da auftun und den vielen Schritten, die an ihm vorbeigehen, wann er irgendwie Jesus erkennt. Vielleicht nicht ganz schwierig, weil ich mir vorstellen kann, dass Jesus mit einem gewissen Tross vorbeigezogen ist, mit Anhängern und vielleicht auch mit Leuten von der Stadtverwaltung, die also ihm zeigen wollten, hier, das ist die Altstadt, das ist die Neustadt und so weiter und so fort. Also wird das schon ein bisschen was hergegeben haben.
Na, ich denke, und die Leute, die da gestanden sind und geschaut haben, die werden gesagt, jetzt kommt er, siehst ihn schon, da ist er.
Auf jeden Fall, sobald er mitgekriegt hat, jetzt ist es soweit, fängt er an zu schreien. Nein, man muss es deutlicher sagen, fängt er an zu brüllen. Er wollte sich bemerkbar machen und brüllt also so laut er nur konnte, Jesus, du Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Das mit dem Sohn Davids ist eine eigene Geschichte, das möchte ich jetzt nicht zu lang ausführen. Jesus war ja ein Nachkomme des berühmten Königs Davids, aber das war in der damaligen Zeit irgendwie eine Ehrenbezeugung und Bezeichnung auch. Wie denn auch, das Wesentliche ist, hab doch Mitleid mit mir. Aber was passiert? Die Leute rund um Jesus, und ich könnte mir vorstellen, vor allem die Herren von der Stadtverwaltung, denen ist das furchtbar peinlich, dass einer da so laut herumbrüllt. Da könnte dieser Jesus ja glauben, bei uns funktioniert nichts in der Stadt und wir haben so viele Obdachlose und Bettler. Was wird der von uns denken? Das darf doch nicht wahr sein.
Hat sich ja nichts geändert seit damals.
Gell? Ich glaube, so ähnlich würde es sich heute auch abspielen. Ja. Also versuchen sie ihn zum Schweigen zu bringen. Psst, gib mir Ruhe, jetzt kommt der berühmte Jesus, du musst mal andächtig sein, hör auf mit der Schreierei und so weiter und so fort. Genau, würde sich heute vermutlich ganz ähnlich abspielen. Warum? Warum ist es der Gesellschaft so peinlich, dass es Leute gibt, denen es nicht so gut geht?
Weil sie die Stimmung verderben. Also ja. Mir sagen oft Leute, dass sie also mit bestimmten Themen sich nicht befassen wollen, weil es ihnen dann schlecht geht.
Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
Was ich nicht ganz verstehe, weil das hat ja mit mir zuerst einmal nichts zu tun.
Kleines bisschen kann ich es verstehen. Es gibt Situationen, wenn der Tag wirklich stressig war und so weiter am Abend, dann sage ich mir auch, also ich würde die Nachrichten gar nicht sehen, weil das ist mir jetzt zu viel.
Das kenne ich auch. Dann weiß ich, für heute ist genug.
Für heute ist genug, ja. Und vielleicht auch eine gewisse Hilflosigkeit, weil die Leute natürlich das Gefühl hatten, wir können dem Blinden sowieso nicht helfen. Er ist blind, das ist tragisch, aber was soll man machen? Andererseits kann ich auch den Blinden gut verstehen. Denn der ist, ich weiß nicht, ob sein Leben lang, aber seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, also seiner Blindheit ausgesetzt und ist damit ja irgendwie ausgegrenzt auch von der Gemeinschaft, auch wenn er noch eine Familie hatte, aber also als Vater und vielleicht Mutter und Geschwister, aber doch vom Leben ausgegrenzt.
Natürlich, vom gesellschaftlichen Leben.
Genau. Völlig ausgegrenzt. Auch keine Möglichkeit, Familie zu gründen oder so irgendwas. Und das nagt. Und irgendwann, wenn das Häferl übergeht und man das Gefühl hat, ich kann irgendwie was an meiner Situation ändern, dann wird man laut.
Und zu Recht.
Was immer er sich von Jesus wirklich erwartet hat, das ist gar nicht ganz genau zu sagen. Auf jeden Fall, er wollte gehört werden.
Er wollte wahrgenommen werden, endlich nicht am Rand stehen. Ne?
Genau so könnte ich es mir vorstellen.
Also dieses wahrgenommen werden ist ja das Erste, was Menschen brauchen, denen es nicht gut geht. Mhm. Mhm.
mehr als alles andere wahrgenommen werden, wünschen wir uns doch alle, auch wenn es uns
gut geht. Ich will auch wahrgenommen werden als in all dem, was mich bewegt und was mich ausmacht.
Natürlich. Das macht mich glücklich, wenn ich wahrgenommen fühle.
Ja.
Und Jesus hört ihn tatsächlich. Ich stelle mir vor, in dem Wirbel, wie auf dem orientalischen Basar, war es auch nicht ganz selbstverständlich, dass er gehört wird, weil da haben vielleicht viele irgendwie ihre Stimmen laut erhoben. Aber Jesus hört den Hilferuf, den Hilfeschrei heraus aus den vielen Stimmen. Er bleibt stehen und dann macht er etwas, was mich zunächst einmal ein bisschen stutzig gemacht hat, nämlich er sagt, bringt doch den Mann zu mir her. Und ich habe mir am Anfang, als ich die Geschichte kennengelernt habe und über sie nachgedacht habe, immer wieder die Frage gestellt, warum geht Jesus nicht zu ihm hin? Das wäre doch ein noch viel schöneres Zeichen gewesen.
Warum geht er nicht hin? Das stimmt.
Weil das ist doch irgendwie, er lässt den Mann fast vorführen und bringt ihn zu mir her. Warum geht er nicht hin?
Das ist so hoheitlich, gell?
Ist so hoheitlich.
Wie ein König, der einen Untertanen
holen lässt. Bis mir aufgefallen ist, da könnte ganz was anderes dahinter stecken. Er will nämlich die sich zuerst so verächtlich über den Mann geärgert haben, mit einbeziehen. Er will, dass die aktiv werden und dass die ihn holen.
Okay, der nötigt die den immer so auf den Rand geschoben haben, jetzt tut's was für ihn. Ha! Okay.
Und das ist ein interessanter Aspekt. Und was mich darauf gebracht hat, ist, dass sich nämlich die Stimmung von einer Sekunde auf die andere fundamental ändert. Die zuerst gesagt haben, gib mal gut, sei ruhig und so weiter, dass die plötzlich, jetzt hätte ich fast gesagt, scheißfreundlich zu dem Mann werden.
Okay.
Und ihm dann sagen schließlich, nur Mut, trau dich, steh doch auf, geh hin. Hätten sie früher nicht
gesagt. Er ruft dich. Hast du es nicht mitgekriegt? Komm, wir...
Ja. Aber das sind die Gleichen.
Ja.
Das sind die Gleichen, die vorher ganz anders agiert haben.
Das heißt, Jesus hat schon einmal was verändert, bevor er irgendwas verändert hat.
So sehe ich das mittlerweile.
Ja.
Na gut, was macht der Mann? Er steht nicht gesittet auf und geht gemessenen Schrittes dann auf Jesus zu, sondern es wird erzählt, ich finde es ja köstlich, dass die Bibel manchmal so kleine Details auch berichtet, er schmeißt seinen Mantel weg, weil der hindert ihn, und fängt an zu rennen. Jetzt muss man sich vorstellen, ein Blinder, der rennt, ist ja nicht so ohne. Erstens wird er eine ganze Reihe von Leuten angerempelt haben, und zweitens, da kann man ja stolpern. Er sieht es ja nicht. Aber es wird berichtet, er rennt. Herrlich. Und er schafft es auch irgendwie. Er schafft es und kommt bei Jesus an. Und dort angekommen, spricht Jesus ihn als erstes einmal persönlich an. Und das ist das nächste Detail an der Geschichte, das mich ungemein fasziniert. Jesus fertigt ihn nicht blitzschnell ab und sagt, ich weiß eh schon, was du willst, komm her, ich heile dich jetzt einmal kurz und schnell. Nein, er spricht mit ihm. Er fragt ihn nach seinen Bedürfnissen. Auch wenn er sich eh denken kann, was der Mann von ihm möchte, aber er gibt ihm Gelegenheit, es auszusprechen. Was möchtest du, dass ich dir tun soll?
Und das ist natürlich vorbildhaft für jede Art von Hilfe, die wir einander angedeihen lassen. Also einfach nur hingehen und sagen, komm, ich helfe dir.
Ist es
nein,
nicht.
Man muss den, der vielleicht Hilfe braucht, fragen, ey, was brauchst du eigentlich?
Eben.
Nicht, was ich glaube, sondern was du sicher weißt, was du brauchst.
Eben, es könnte auch was anderes sein. Und in weniger dramatischen Situationen, wo es jetzt nicht um blind oder nicht blind geht, kann sein, dass man als Außenstehender nicht wirklich gut interpretieren kann, was der andere gerade nötig hat.
Na, ich kann es einfach nicht wissen, bevor ich nicht gefragt habe.
Eben. Und insofern denke ich mir, dieses Gespräch ist fast genauso wichtig wie die spätere Heilung. Das ist schon ein Teil des Heilungsprozesses.
Vor allem, weil er sich jetzt artikulieren darf und kann.
vielleicht zum ersten Mal auch, denn ich weiß nicht, ob er vorher jemals irgendjemandem erzählt hat, vielleicht das Kind, ich möchte dich gern wieder sehen können. Aber jetzt kann er es als Erwachsener aussprechen, ich möchte es so gern wieder sehen können. Also, wie du sagst, es tut einfach gut, wenn man das aussprechen kann. Ja, und als dieses Gespräch fortschreitet, sagt Jesus zum Schluss dann zu dem Mann, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen, und seine Augen sind aufgetan worden, er hat tatsächlich wieder sehen können. Dass dann noch berichtet wird, wundert mich nicht sehr, dass er zu einem Fan von Jesus geworden ist.
No, klar.
Na klar. Und er folgte ihm nach, ja. Heißt es dann. Das ist einfach ein schöner Schluss und ja, kein Wunder. Jetzt denke ich mir noch, das ist eine schöne Geschichte, aber nicht immer gehen ja unsere Wünsche so glatt in Erfüllung. Also wir können auch oft sagen, ich möchte gerne wieder gesund werden, wenn ich krank bin oder was weiß ich auch immer. Auch wenn ich es im Gebet sage, geht es nicht immer in Erfüllung. Es kann sein, dass jemand darum betet und bittet, lieber Gott, bitte mach mich wieder gesund, und stattdessen kriegt er die Kraft, seine Krankheit auszuhalten.
Ja, oder er stirbt sogar.
Oder er stirbt sogar. Alles durchaus möglich. Aber ich denke mir, jetzt auf das noch einmal zurückzukommen, was wir vorhin gesagt haben, es ist trotzdem so wichtig, dass wir den Mut haben, Dinge auszusprechen. Denn viele Menschen, und hier muss ich sagen, sind wir Männer wahrscheinlich besonders anfällig, viele Menschen haben ja so das Gefühl, sie müssten die Zähne zusammenbeißen, sie müssten alles in sich hinunterschlucken und sie dürften über ihre innersten und tiefsten Bedürfnisse gar nicht reden, oder es zeichnet sie aus, dass sie nie drüber reden. Und das ist ein Blödsinn.
Also Pokerface machen. Aber um nicht Pokerface zu machen oder um nicht die Zähne zusammenzubeißen und alles zu schlucken, braucht man auch einen Raum und ein Gegenüber, das bereit ist, zumindest ein Stück weit das einmal zuzulassen, ohne gleich draufzuhauen und sagen, na, wird schon gleich wieder. Ja. Oder die Frau, wo ich gestern beim Beerdigungsgespräch war, hat gesagt, ja, und eine gute Bekannte hat ihr gesagt, na, das Leben muss weitergehen, auch wenn dein Kind jetzt gerade gestorben ist. Und sie hat gesagt, es hat sie umgehaut.
Ja, das glaube ich.
Also man braucht auch Menschen, die bereit sind, das zu hören, ohne gleich zu reagieren oder ohne gleich das wieder wegzuschieben, weil jetzt müssen wir stark sein, jetzt müssen wir tapfer sein. Jetzt.
Also es braucht den geschützten Raum.
Es braucht einen geschützten Raum, ja.
Der Punkt ist nur, dass es meine Verantwortung ist, zu erkennen, wo ist der geschützte Raum und wo ist er nicht. Also nicht die Gelegenheit eines geschützten Raumes, die es doch gibt, ungenutzt vorübergehen zu lassen, sondern dann den Mut zu haben, auch aufzumachen und sich zu trauen.
Wobei das ja damals in der Situation so wahnsinnig geschützt war, ja, der Raum nicht, weil da haben ja, ich weiß nicht, wie viele Leute zugehört.
Das schon, es wäre ja auch fast schief gegangen, ja. Aber der geschützte Raum war und das Vertrauen also der Jesus.
Jesus der hat diesen hören. Geschützten Raum in einer völlig ungeschützten Situation aufgemacht.
Ja, aber er war stärker.
Ja. Und sich einen geschützten Raum suchen, da gehört dann natürlich schon auch wieder viel Mut dazu, weil man muss sich ja selber eingestehen, ich brauche jetzt sowas.
Das ist das Schwierigste wahrscheinlich, sich das selber einzugestehen.
Genau, weil es gibt ja geschützte Räume.
Eben.
Nur sich eingestehen, da muss ich jetzt hin, weil sonst reißt es mich. Und das sind dann die Leute, die sich das nicht trauen, einzugestehen. Das sind auch die Leute, die es dann zerreißt und wo dann Gewalt passiert unter Umständen.
Das ist es. Das ist genau das Problem. Das geht ja nicht spurlos vorüber, sondern das wurdelt ja weiter in dir. Also der geschützte Raum, den aufzusuchen oder auch die Not hinauszuschreien, wie es der gemacht hat, ist heilsam. in ja. gewisser Weise. Und wie immer die Reaktion ist, also der geschützte Raum gegen, im menschlichen Bereich ist ganz wichtig, aber im Gebet ist er auf jeden Fall da. Und wie immer die Reaktion Gottes ist, er hört uns in jedem Fall und er nimmt unsere Anliegen absolut ernst.
Das ist es nämlich. Er nimmt es ernst.
Er nimmt es ernst. Und selbst da, glaube ich, bedarf es eines gewissen Mutes, gegenüber Gott im Gebet schonungslos ehrlich zu sein und zu sagen, lieber Gott, mir geht's beschissen im Moment und ich brauche dich jetzt.
Und dann aber sich überraschen lassen, was jetzt passiert. Also nicht sich festlegen, also es muss so und so ausgehen, sondern es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und jetzt offen zu sein, welche Möglichkeit, welcher Weg wird mir gezeigt.
Welche auch immer, aber ja. Es passiert was.
Genau, es ändert sich was.
Es ändert sich was. Ja, und nachzulesen ist diese Geschichte an mehreren Stellen, aber ich habe mich heute vor allem bezogen aufs Markus-Evangelium im 10. Kapitel, ziemlich am Schluss, die Verse 46 bis 52.
Ich danke dir.